The Image of Birth Podcast.
Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von The Image of Birth, der kreativen Bewegung für Birth Empowerment. Gemeinsam stellen wir das gesellschaftliche und mediale Bild von Geburt auf den Kopf bzw. auf die Füße und hinterfragen die Zusammenhänge zwischen dem, wie wir Geburt sehen, und der aktuellen Situation in unserer Geburtshilfe. Und heute freue ich mich ganz besonders auf Anja Lehnert-Hemberger, die jetzt bei mir zu Gast ist. Hallo Anja, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Und es ist eigentlich, jedenfalls in unserer Bubble, unmöglich, Anja nicht zu kennen. Bei einigen klingelt es vielleicht bei dem Titel Hebamme am Limit, unter dem Anja mit uns ihr turbulentes Leben als Hebamme teilt. Anja, du bist freiberufliche Hebamme seit 22 Jahren. Du bist Mutter von 6 Kindern, 2 Sternenkindern und seit wenigen Wochen auch Großmutter eines entzückenden kleinen Mädchens. Herzlichen Glückwunsch dazu noch einmal.
Danke, danke.
Und dich konnten wir, wie schon erwähnt, unter dem Titel Hebamme am Limit in einer mehrteiligen Fernsehdokumentation begleiten. Du hast schwere Zeiten und Schicksalsschläge hinter dir, die eigentlich für 3 Leben reichen. Und dennoch wirst du nicht müde, dich in deinen unterschiedlichen Rollen wie eine Löwin für eine bessere Geburtshilfe zu engagieren. Du trittst Politikern ordentlich auf die Füße und kämpfst vor allem auch auf Elternseite für die Rechte der Familien im Kontext Geburt. Unser gemeinsamer Schnittpunkt ist ja unsere Arbeit bei Motherhood, wo ich dich dann auch persönlich kennenlernen durfte. Und ja, wenn du nicht gerade in der Fernsehserie Klinik am Südring als Hebamme zu sehen bist, machst du mit unterschiedlichen Kunstaktionen auf das Thema Geburt aufmerksam. Zuletzt auf dem Gipfel des Großglockners, den du zusammen mit deiner Kollegin Monika Lercher bestiegen hast, um dort großformatige Affirmationsplakate über Geburt zu installieren. Ja, und du schreibst über deine Erfahrungen, ob auf Social Media oder als Autorin in mehreren Büchern. Du bist Dozentin und nun auch Absolventin des Studienganges Hebammenwesen sowie des Masterstudienganges Innovative Versorgungskonzepte in Ludwigshafen. Und bevor wir uns gleich intensiv mit deiner Bachelorarbeit, weswegen uns wir hier heute zusammengesetzt haben, beschäftigen, stelle ich erstmal die Frage, die uns jetzt allen auf der Zunge brennt. Was ist dein Geheimnis? Eine Doppelgängerin, ein Zeitumkehrer wie bei Harry Potter? Wie schaffst du das alles?
Ja, hallo erstmal. Ja, wie schaffe ich das alles? Also ich bin ein, wie heißt es, eine Hand Dampf in allen Gassen, eine Hand Dampfin, gendermäßig. Ich habe noch keine Zeitreisen erfunden, würde ich total gerne. Dann würde ich euch alle mitnehmen. Wir würden hier und da mal am Zahnrädchen der Zeit drehen. Oh ja. Man hat einfach mit so vielen Kindern das Management, das Zeitmanagement gelernt. Und bei mir ist dann einfach so, bei mir sind die Tage etwas länger und der Schlaf etwas weniger, was mein Hebammenleben ja eh schon mit sich bringt. Das hat man sich einfach angeeignet, mit 4 Stunden Schlaf am Tag über Monate hinzukommen, ist normal und dann kriegt man auch alles unter. Ja. Und naja, mir sind andere Schwerpunkte dann eben weniger wichtig, wie zum Beispiel superfeine, ordentliche Haushalt oder so. Das fällt hinten runter. Chaos ist in allen Ecken hier.
Ja, das finde ich sehr beruhigend auch. Das, ja, ich finde, das kann man gar nicht oft genug wertschätzen, was du da alles tust. Also ich weiß, ne, vielleicht magst du das auch gar nicht so gerne hören, aber ich finde, das verdient unsere aller Hochachtung, was du da leistest. Ne? Das hat unheimliche Bedeutung für so viele Menschen und auch für unser Gesicht unserer Geburtshilfe. Und ja, da kann ich auch immer wieder nur Danke sagen für das, was du alles tust.
Ich finde mich da gar nicht besonders. Also ich glaube, durch meine Schicksalsschläge habe ich einfach gelernt, Prioritäten zu setzen und auch die Schwerpunkte anders zu verteilen. Und ich möchte, wenn ich denn dann irgendwann auch mal hier abtrete, einfach Spuren hinterlassen haben. Und die Spuren sollen jetzt nicht sein, die Kinder waren immer toll angezogen und so, sondern ich möchte wirkliche Spuren hinterlassen. Und das ist einfach mein Ziel und ich hoffe, dass ich hier und da erreiche und bin ja einfach dankbar auch um die starken Frauen, so wie ihr mit eurem Projekt drumherum, die da einfach ja mit auf dieser Reise sind.
Ja, in der Hinsicht haben wir alle die gleiche Motivation. Ne? Und ich glaube, das mit dem Spuren hinterlassen, das hat eh schon geklappt bei dir. Und jetzt wollen wir mal über deine Bachelorarbeit sprechen. Du hast uns ja so einen tollen Gastartikel auch für den Blog geschrieben, wo du da zu deinem ganz tollen Thema, was du dir gewählt hast, geschrieben hast. Und zwar hast du dich mit dem Bild von Geburt in Kinderköpfen auseinandergesetzt. Und kannst du da einmal in 2 bis 3 Sätzen anreißen, worum es da nochmal in deiner Arbeit ging? So ganz kurz.
Ganz kurz. also in der Bachelorarbeit ging es mir darum, den Ist-Zustand der nächsten gebärfähigen Generation quasi zu erfassen, um einen Status quo zu erhalten, um dann ja zu identifizieren, wo müssen wir ansetzen, um das Bild der Geburt in den Köpfen zu verändern. Ja. 2 bis 3 Sätze.
Sehr gut. Wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen? Weil ich meine, in einem Hebammenstudium könntest du dir auch Themen rund um das Hebammenhandwerk oder so weiter suchen. Warum war dir jetzt das Thema Bild von Geburt so wichtig und was hat dich dazu bewogen, das jetzt in deiner Bachelorarbeit aufzugreifen?
Ja, ich bin nicht die typische Studentin, glaube ich. Also ich habe auch im Studium immer Themen genommen, die jetzt nicht unbedingt auf der Liste der Professorin standen. Damit macht man sich auch nicht immer selber glücklich, aber gut. Und mir war es einfach wichtig, neue Erkenntnisse zu gelangen. Natürlich gibt jede Bachelorarbeit neue Erkenntnisse, aber über Teilaspekte, die es einfach schon an Wissen gibt. Und mir war klar, über das Wissen von Kindern, da haben wir noch gar nichts. Also da gibt es einfach noch gar kein Feld. Und durch meine langjährige Arbeit auch an Grundschulen zum Thema Sexualkundeunterricht waren mir einfach diese Fragen, die dann auch da sind, so präsent, nämlich diese pathologisierende Fragen. Also die Kinder haben seltenst die Geburt erzählt, sondern eher, was passiert mit toten Kindern und wenn sie zusammenwachsen. Also man hat da schon gespürt, sie sind so sehr auf dem alles geht schief Weg unterwegs und es ist gefährlich und schlimm. Und deswegen war mir total wichtig, das mal zu erfassen. Ich hatte dann Glück, dass eine Kommilitonin mitgemacht hat und dann noch mehr Glück, dass ich eine Freundin habe, die Künstlerin ist und mir dann einfach mit ihren Tipps, wie kriege ich das hin, dass Kinder mir bunte, großflächige Zeichnungen dann auch machen und wie überschreite ich keine Grenzen bei ihnen, das in meine Arbeit integrieren konnte. Das war einfach ja wie immer ein Zufall im Leben, der dann sein sollte.
Ja, super. Und du bist dann halt wirklich in Grundschulen gegangen und hast dann irgendwie, ich glaube, das waren 3 Gruppen aus Mädchen, ne, die du dann quasi befragt hast zu ihrem Geburtsbild und hast sie dann zeichnen lassen.
Genau, das Design war ein bisschen schwierig zu erarbeiten von dieser Studie, denn von so einem neuen Forschungsfeld, was ja auch nicht wirklich was mit Hebammen zu tun hat, die Professoren dann zu überzeugen, war jetzt auch nicht so ganz so einfach, aber wir haben es dann geschafft. Dann kam noch Pandemie, also es war klar, wir wollen in Grundschulen, wir wollen ins 4. Schuljahr, denn da steht auf dem Lehrplan Sexualkunde drauf und wir wollen es vor dem Sexualkundeunterricht, das heißt, unser Zeitfenster war ziemlich klein. Mhm. Dann wollten wir eigentlich am Anfang gemischte Fokusgruppen machen, so nennt man das, wenn man mehrere Kinder dann eben gleichzeitig befragt. Das wurde dann von der Professorin abgewiegelt, weil es eben nur eine Bachelorarbeit ist. Wir hätten dann auch noch die Geschlechteridentifizierungssachen und so eingehen müssen. Und dann sind wir nur bei Mädchen gelandet. Und dann hatten wir einige Grundschulen, die gerne mitgemacht hätten. Also vielen Dank auch nochmal an die Grundschulen, die sich da so bereit erklärt haben, diesen Weg mitzugehen. Dann kam aber die Pandemie und es war klar, nach 3 Klassen muss Schluss sein, weil wir werden einfach nicht mehr in Schulen gelassen und alles andere kam als Format für uns nicht in Frage für die Befragung der Kinder. Also haben wir leider nur 3 Grundschulklassen, allerdings jeweils mit 4 Kindern, sodass das ja dann schon auch einige Kinder waren, die wir befragen konnten.
Ja, ja.
Und nur am Rande, es macht keinen Spaß, Fokusgruppen zu transkriptieren, weil man dann immer auf dem Video gucken muss, wer von den Kindern hat jetzt in dem Stimmengewirr jetzt gerade was gesagt, weil natürlich Kinder nicht nacheinander sprechen.
Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und jetzt lag mir gerade eine Frage auf der Zunge, jetzt habe ich sie wieder vergessen. Kannst du dir vorstellen, diese Arbeit noch weiterzuführen irgendwie im Rahmen deines weiteren Studiums? Oder ist das für dich abgeschlossen?
Nein, also für mich wäre es ein riesengroßer Wunsch, dass man diese Arbeit noch mehr Validität, wie es so schön heißt, gibt, also noch mehr Zahlen dahinter gibt, noch mehr Gruppe noch mehr Kinder, um damit, weil man braucht, um Veränderungen auf gewissen Ebenen und Organisationen zu erreichen, einfach Zahlen, um da noch harte Fakten liefern zu können, um dann gewisse Dinge im Lehrplan auch verändern zu dürfen. Ja. Also falls jetzt jemand diesen Podcast hört und einfach Geld da übrig hat, darf mich gerne anschreiben. Ich würde da gerne weiter forschen. Ist natürlich auch ein Vorschlag für meine Masterthesis, aber ja, wir müssen dann schauen, ob die Professoren diesen Weg in der Masterthesis dann nochmal mitgehen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir werden in den Shownotes dann auch irgendwie auf dich verlinken, dass man auch sich wirklich bei dir melden kann. Das wäre großartig, wenn wir weiter über dieses Thema forschen könnten und dann wirklich auch valide Daten dann am Ende haben. Ja. Was hat dich und auch deine Kollegin da am meisten überrascht eigentlich am Ende? Also gab es irgendwelche Momente, wo ihr dachtet so, wow, damit hätten wir jetzt nicht gerechnet an Aussagen der Kinder oder?
Ja, also beim ersten Interview war es so, dass ich zu der Schule einfach einen persönlichen Bezug auch hatte. Und das war erstmal so dieses quasi nach Hause kommen, fühlte sich erstmal schon mal komisch an, in diesen Räumen als Interviewerin zu sitzen. Und dann, als das eine kleine Mädchen die Frau nicht nur in Rückenlage auf die Liege malte, sondern einfach noch drauf bestand, explizit Beinhalter malen zu wollen, da haben wir zwei uns angeguckt und nur gedacht, oh mein Gott. Also ja, Beinhalter waren für uns schon schrecklich und dieses Bild dann am Ende zu betrachten, hat uns einfach echt mal die Sprache verschlagen, weil wir gedacht haben, okay, wenn Kinder so über Geburt denken und das jetzt das Ergebnis aller Fokusgruppen wird, dann haben wir ein Problem. Also dann haben wir wirklich ein Problem, erstmal als Hebammen und auch als in der Geburtshilfe. Also da mache ich mir echt ganz Sorgen. Und ja, gut, bei drei Fokusgruppen, wie gesagt, war es dann in der zweiten Gruppe genau dasselbe ungefähr. Und wir dachten, nein, okay. Und dann kam Gott sei Dank die dritte Fokusgruppe, die uns dann nochmal ein bisschen Hoffnung gegeben hat.
Ja, inwiefern?
Die dritte Fokusgruppe, da hat man den Einfluss, weil eigentlich war so Ziel, den Einfluss der Medien noch mehr herauszuarbeiten in unserer Arbeit, aber das war in dem Umfang einfach nicht möglich. Und da war es einfach so, dass in dieser Fokusgruppe ein Mädchen Monate zuvor eine Kinderserie gesehen hat zum Thema durch Zufall. Mhm. Nämlich, dass eine Protagonistin in diesem Kinderfilm dann auch Hebamme oder Kinderärztin werden wollte und man hat sie dann im echten Kreissaal gesehen, wie meine Kollegin dann sie da ihr alles gezeigt hat und auch eine Badewanne und die Möglichkeit, dass man auch Kinder im Wasser gebären kann. Und dieser eine kleine Film von vor Monaten hat aber ihr Geburtsbild so verändert, dass sie diese Gruppe überzeugt hat, dass Kinder auch im Wasser geboren werden können und die uns eine Wassergeburtsszene gemalt haben. Toll. Also natürlich haben wir dann noch naiv in der Wissenschaft gedacht, cool, jetzt können wir beweisen, Medien haben einen Einfluss auf das Wissen. Das wissen wir natürlich schon, aber mit drei Fokusgruppen können wir es halt leider nicht so wissenschaftlich valide beweisen, wie wir es gerne gewollt hätten. Ja. Aber es war klar, das hat dieses Mädchen in seinem Denken definitiv beeinflusst.
Wahnsinn, das finde ich ganz erstaunlich. Also das, ne, also man, ich habe vom Gefühl her jetzt, würde ich sagen, da reicht eben so eine Kleinigkeit, eine kleine Sendung und die kann schon irgendwie das ganze Bild verändern. Und das ist doch sehr hoffnungsstimmend, dass wir auch mit solchen kleinen Sachen dann schon was erreichen können. Ne?
Ja. Genau, wir können damit so Ideen pflanzen einfach. Ja. Und wenn wir die dann eben aufgreifen, meine, jetzt hatten wir wirklich Glück, weil sie hat das da gesehen, dann kamen wir mit unserer Frage, dann käme ein Sexualkundeunterricht, der das Thema Geburt auch physiologisch aufgreift und nicht auch da die Schwerpunkt auf Angst und Schrecken legt, dann hätten wir schon bis zum fünften Schuljahr einfach schon mal was gepflanzt. Im siebten Schuljahr steht es wieder als Thema auf dem Stundenplan. Da könnte man es ausbauen, sodass wir dann die nächste Generation der Gebärenden einfach schon mit der Idee in den Kreislauf bekommen. Mhm. Cool, ich kann mein Kind eigentlich in allen Positionen gebären und ich bin die Macherin meiner Geburt. Ja. Und das wäre natürlich so mein Ziel, dass wir da hinkommen.
Ja, total.
Wie sehr die Medien Einfluss nehmen auf die Bilder in den Köpfen unserer Kinder, zeigt auch folgende Geschichte, die Anja via Social Media mit ihrer Community geteilt hat. So erzählt Anja in insgesamt drei Teilen von Xenia, einem Teenager, die jeweils im Alter von 14, 15 und 18 ein Geschwisterkind bekommen hat. An ihren Schilderungen werden ihre Vorbehalte und Ängste wunderbar deutlich. Da war ich auch noch so im Teenageralter. Da war das für mich so aus dem Fernseher. Da habe ich dann mehr angefangen, Fernsehen, also Geburten zu schauen, weil es dann zu Hause auch mehr um die Geburt ging. Und dann haben die da alle voll angefangen zu schreien. Das war für mich so richtig befremdlich. Als Teenager und so haben ja auch viele TikTok. Und dann haben die eine Geburt gezeigt. Das habe ich dann nämlich gesehen und das meiner Freundin direkt weitergeschickt. Ich meinte so, ich will nie Kinder bekommen. Weil die haben das so richtig so vorgeführt, wie da so ein Kind rauskommt mit seinen ganzen Schultern und das alles und dann diese Kommentare darunter zu lesen. Ja, ich will nie eine Geburt haben. Das muss ja voll wehtun, das alles. Das habe ich meiner Mutter gezeigt. Sie dann, ja, so läuft das ab. Ich habe den Schock meines Lebens bekommen. Die Vorstellung von den Schreien und den Schmerzen hatten sich förmlich in ihren Kopf gebrannt. Zudem löste der Gedanke daran, dass ihr drittes Geschwisterkind bei einer Hausgeburt direkt im Nebenraum zur Welt kommen sollte, schiere Panik in der damals 18-Jährigen aus. Als ich dann 2 Tage vor der Geburt erfahren habe, dass es im Nebenzimmer stattfindet, ich glaube, die haben mir das schon vorher gesagt, aber ich habe es immer falsch verstanden. Auf jeden Fall habe ich den Schock meines Lebens bekommen, weil ich so dachte, oh Gott, dann höre ich, wie meine Mutter ein Kind bekommt. Sehe, wie das auf die Welt kommt. Höre sie schreien. Ich halte das hier nicht aus. In Anjas Schilderung heißt es weiter, Xenia war deutlich geprägt von den Geburtserlebnissen, die sie medial gefragt oder ungefragt gesehen hatte. Geburt ist schmerzhaft, es wird geschrien, findet in einer Klinik statt und ist alles andere als schön. Nie will sie eigene Kinder haben. Sie nahm mich als Hebamme zwar wahr, aber kam mit mir nie ins Gespräch. Das sollte sich nach der Geburt ändern. Xenias Bruder wird in den Morgenstunden geboren. Xenia war zuvor im Flur und sah ihre Mutter, die eine Wehe veratmete. Sie zog sich kurz zurück in ihr Zimmer und als sie erneut in den Flur trat und ihr Blick ins Wohnzimmer fiel, war ihr Bruder schon geboren. Sie blieb stehen, machte Fotos und betrachtete das Geschehen als Beobachterin. Ich spürte aber, dass sich etwas in ihrem Geiste wandelte. Ich befragte sie ein paar Tage nach der Geburt, wie das Erlebte für sie war. Krass, ich habe sie gar nicht gehört. Und ab da wurde es mir bewusst, dass eine Geburt eigentlich gar nicht mal... Also klar ist sie mit Schmerzen verbunden, aber die ist nicht so schlimm, wie immer im Fernsehen dargestellt wird. Weil wir haben noch Bilder von der Geburt nebenher gemacht. Wenn ich da dann sehe, wie erleichtert alle dann sind, dass ich sie gar nicht gehört habe, dann war das für mich, naja, vielleicht will ich ja doch Kinder bekommen.
Ja, wir brauchen eine Veränderung aus dem System heraus. Wir als Hebammen können da ganz viel meckern und Forschung betreiben, aber solange die Frauen immer noch die Geburt in Rückenlage im Kreisbett gezeigt bekommen und für sich auch so verinnerlichen, ist es schwierig, dann unter der Geburt nochmal zu sagen, kommen Sie doch mal in Vierfüßlerstand, Ihnen würde die Schwerkraft helfen.
Ja.
Die Überzeugungskraft ist dann einfach zu spät angesetzt.
Das stimmt, ja. Das Bild ist im Kopf gesetzt und man ja, richtet sich danach dann. Ja, total. Und du sprachst gerade so ein bisschen von Ängsten und Gefühlen, die da mit reinschwingen, immer beim Thema Geburt. Hat das Thema Gefühle in eurer Arbeit mit den Mädchen dann auch einen besonderen Fokus?
Ja, wir haben uns 5 Leitfragen damals überlegt, die wir stellen wollen. So im Nachhinein merken wir, 5 waren zu viel für diese Altersspanne, 3 hätten gereicht. Aber eine Frage war dann auch, wer hat von den anwesenden Personen welche Gefühle? Und wir haben sie vorher selber die Farben dazu bestimmen lassen. Also sie haben dann alle für die Liebe rot, alle 3 Fokusgruppen rot dann einfach genommen. Gelb für die Freude, schwarz dann für Angst. Was haben wir noch gehabt? Ich glaube, die drei Farben war es, die wir beim ersten Bild noch anders verwendet haben als beim letzten. Also da mussten wir so ein bisschen auch unsere Forschung anpassen, weil wir gemerkt haben, das ist dann schlecht abzubilden für uns. Wir müssen es anders machen. Und das haben wir, also da haben wir dann gesagt, wie fühlt sich denn der Papa unter der Geburt? Und die Hebamme, die Frau, der Arzt, die Krankenschwester, alles Personen, die bei so einer Geburt laut Kindern anwesend sind. Mhm. Und hier und da haben sie auch die Lotta, also unser fiktives Mädchen denn gezeichnet. Das war sehr, sehr spannend, denn alle im Raum haben das Gefühl Angst, ja, genannt bekommen. Sie haben es einfach zubekommen, Angst vor, es geht was schief, Angst um ihr Kind, Angst, was falsch zu machen. Also da war ganz viel schwarz im Bild.
Ja, krass. Ja, aber das ist auch nicht verwunderlich, wenn wir den Fernseher einschalten und was wir dann über Geburten sehen. Also rein diese dokumentarischen Formate, die basieren auf dieser Angst und dieser Panikmache und so weiter. Und wenn ein Kind das irgendwie mitkriegt und dann wahrscheinlich auch die Geschichten der eigenen Eltern oder so über die eigenen Geburten. Ich glaube, das hattest du auch erwähnt.
Genau, das hatten wir auch gefragt.
Genau.
Und da haben wir uns sehr erschrocken, also das erschrecke ich mich eh immer mal wieder, auch in der Erwachsenenbildung, wie die eigene Geburt den Kindern vermittelt wird. Ja. Also auch wenn so eine Geburt hochdramatisch war, ja, ist die Frage, gebe ich das meinem Kind so wieder? Mhm. Oder impliziere ich ihm einfach, du hast dir einen anderen Weg ausgesucht, es war ein bisschen mit Umständen, oder sage ich jetzt, wie ein Mädchen uns da gesagt hat, ja, ich bin eh stecken geblieben und konnte nicht da rauskommen. Mhm. Also was impliziere ich meinen Kindern schon mit ihrer eigenen Geburtsreise und der Geburtsgeschichte? Da sollten wir uns nochmal reflektieren.
Ja.
Also ich sehe es da wirklich immer so bei Familienstellungen, vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ja, wenn das dann gemacht wird und man nochmal fragt, was hat denn so deine Mama dir mitgegeben, was davon erwachsenen Frauen als Worte von der Mama hängen geblieben sind, wo ich dann denke, okay, da muss auch ich mich als Mama nochmal reflektieren. Mhm. Und ja,
ja,
das ist so. Also da müssen wir echt aufpassen oder sollten uns reflektieren, welche Worte wir den Kindern für ihre Geburtsreise mitgeben. Denn auch ein Notkaiserschnitt muss man ja nicht so notfallmäßig verkaufen und damit schon Ängste pflanzen für die eigene Geburt, weil diese Ängste werden in einem bleiben. Ich war damals auch ein Notkaiserschnitt, ich war damals auch eine Sauglocke, damals hat meine Mama das und das auch erlebt. Müssen wir das so mitgeben?
Das stimmt. Ja, wir sind auch irgendwie so gepolt, dass wir so auf diese ereignisheischenden Situationen da so anspringen. Ne? Also irgendwie je dramatischer eine Geschichte ist, desto interessanter wird sie auch. Und dann kann man sie auch gut irgendwie weitererzählen. So, ne? Und das ist ja nicht nur beim Thema Geburt so. Aber wenn wir dann so eine Geschichte erzählen können, dann ist es direkt irgendwie interessanter, als wenn es heißt so, ja, ich bin einfach geboren worden, so ungefähr. Ne?
Also, absolut. Ja. Also es ist im Kreißsaal auch immer wieder. Ich finde das immer erschreckend. Denn wenn wir eine echt komplizierte Geburt haben, womit wir ja meistens selber zu tun haben, dann klatschen wir uns anschließend ab und yeah, und Mutter und Kind geht's gut und super. Und dann kommt da eine Frau rein, kniet sich hin, gebärt einfach ihr Kind und dann klatscht keiner ab.
Oh nein,
und diese Frau hat aber doch genauso und sogar noch besser geboren in dem jetzigen Setting und in der jetzigen Geburtshilfe, in der wir uns befinden, weil es ist ja Geburtsmedizin. Ja. Und da klatscht keiner, aber da beschweren sich auch so Kollegin in der Klinik, die auch sehr, die ja sehr großartige Arbeit leisten, so ein bisschen drüber, dass man diese Wertigkeit dann macht. Je komplizierter, umso mehr klatscht man ab und je einfacher, umso selbstverständlicher ist es. Aber es ist ja genau umgedreht.
Ja, gerade. Genau. Ja. Das ist irgendwie, wie süchtig wir nach Adrenalin sind oder so. Keine Ahnung. Also vielleicht ist das ja auch so ein, das Abklatschen so ein Weg des Körpers, um dieses Adrenalin wieder abzubauen. Ne? Also Tiere schütteln sich und Geburtshelfer klatschen sich ab. Ja, nee, finde ich auch super, dass wir da nochmal appellieren, wirklich zu reflektieren, wie wir mit unseren Kindern reden oder auch mit...
Ja, was geben wir weiter? Also das ist einfach wichtig. Ne? Also wie gesagt, also meine Tochter hier, die Kleinste, die ja zu Hause in der Badewanne rausgeschwommen ist, genauso gibt sie es auch weiter. Sie ist einfach geboren worden, weil sie rausgeschwommen ist. Und klar hat es mir wehgetan in dieser Stunde und nicht wenig. Aber das muss ich ja jetzt ja nicht mitgeben. Also wenn sie für sich mitnimmt, man kann auch einfach so gebären und da schwimmt dann so ein Kind raus, dann ist schon mal da so der Grundstein gelegt.
Total, ja, genau.
Und bei mir waren ja auch die Geschwisterkinder dabei, das finde ich auch total wichtig. Da gibt es immer wieder Fragen, dürfen Kinder bei Geburt dabei sein? Und Gott, dann hören sie mich schreien, ja, Kinder dürfen bei Geburten dabei sein. Auch da sagt Forschungslage, eigentlich ist es sogar sinnvoll und setzt keine Traumata.
Ja.
Und ich habe es ja dann an meinen Kindern gesehen, wie die Fee, mit der haben wir so unseren Pre-Test gemacht. Also man testet erstmal mit irgendeiner Gruppe vor, ob die Fragen, die man stellt, auch wirklich von den Kindern so verstanden werden, wie man gemeint ist, also ob man die Ergebnisse bekommt. Und meine Tochter hat mir ein total buntes Bild gemalt, eine Badewanne, ein Seil, und ich dachte, ja, genau, du hast die Geburt miterlebt und sie ist noch da. Also
ja.
Mein Sohn dagegen, der war damals 14, als wir die Forschung gemacht haben, genau, der hat wirklich eine Rückenlage, OP-Kacheln, was ganz anderes gemalt. Fand ich auch sehr spannend. In einer Hebammenfamilie malt der junge Mann dann doch das, was ich nicht sehen will.
Ja.
So ungefähr. Aber natürlich, er sitzt viel mehr vor der Klotze und hat natürlich viel mehr Input auch über die verschiedenen Medien.
Ja. Ja, und er hat das gezeichnet, obwohl er bei Idas Geburt
dabei war. Der Geburt dabei war.
Sehr interessant.
Deswegen wäre es so wichtig, da weiter zu forschen.
Voll. Ja, genau. Und spielte der Vater in den Bildern der Mädchen jetzt eine besondere Rolle oder tauchte der auf in den Bildern?
Ja, da haben wir auch so lustige, sehr so lustige Geschichten dann zu erzählen. Die erste Frage, welche Personen sind bei der Geburt dabei? Da wurde immer mitgenannt, definitiv. Mhm. Also er war mit derjenige, der genannt wurde. Mhm. Und als dann gesagt wurde, wo befinde sich im Raum, war dann die große Frage, okay, wo gehört denn so ein Vater eigentlich hin?
Ja.
Und in der zweiten Fokusgruppe und innerhalb so einer Gruppe gibt es halt immer so ein bisschen den Anführer, die Anführerin, hat das Sprachrohr eben ein Mädchen übernommen, was selber als Kaiserschnitt geboren wurde und hat den Vater ins Wartezimmer gesetzt. Also ganz klar, extra Zimmer nochmal im Raum gemalt. Vater gehört ins Wartezimmer, der muss jetzt eh nicht unbedingt dabei sein. Ah, ja. Oh ja, da mussten wir natürlich schmunzeln. Also als Forscher, da kann man manchmal, also gerade mit Kindern, die Gefühle auch nicht zurückhalten. Wir haben dann schon so mit uns geschmunzelt. Aber sie natürlich gewähren lassen. Das ist das Bild, was dieses Mädchen hat. Kinder kommen im OP zur Welt und der Vater gehört ins Wartezimmer.
Ja.
Und alle anderen haben es auch mitgemacht. Also die anderen hätten ja drei Stimmen, hätten ja einen Einspruch erheben können, aber nö, die waren damit dann konform. Klar, malen wir den Papa ins Wartezimmer. Der kriegt noch eine Grünpflanze, fand ich noch ganz nett und hat noch ein schönes Licht gekriegt und ein Bild. Mhm. Aber der ist im Wartezimmer.
Kannst du beschreiben, woran das vielleicht liegen könnte, dass der Vater irgendwie immer so ein bisschen so eine Abseitsrolle hat? Also jetzt das mit dem Wartezimmer ist natürlich extrem und liegt an diesem Kaiserschnitt, aber so auch bei den anderen Bildern, dass erstmal überhaupt die Frage gestellt werden muss, wo steht denn der Papa?
Ja, weil auch immer noch der Fokus, das ist jetzt aber eine Interpretation meiner Person, auch in den Darstellungen, in den Medien ja immer noch auf Frau und medizinisches Personal ist.
Ja.
Also zwar sieht man den Vater immer irgendwie dabei, aber er hat ja noch eine Randrolle. Und es ist wichtiger, dass die Hebamme dabei ist oder der Arzt oder die Krankenschwester, auch in den Medien. Dieser Papa ist zwar auch dabei, aber er wird ja nie in den Fokus gesetzt. Also ich kenne jetzt keine Geburtsszene, wo einfach mal nur auf den Vater geguckt wird.
Ja, das stimmt. Oder wenn dann nur,
dass er dann darf die Händchen halten und über die Beine hinweg gucken.
Ja, genau. Ja. Oder wird ohnmächtig.
Wird ohnmächtig,
genau. Kann sich dann, ja, genau.
Der Schwächling quasi. Also wir stellen ihn ja auch als Schwächling dann dar. Es ist ja so.
Ja, das stimmt. Ich finde es ja schon mal toll, dass die Kinder eine Hebamme, also wirklich in allen Gruppen wurde eine Hebamme auch dargestellt, ne? Oder wurde die auch mal vergessen?
Die Hebamme wurde auch genannt, aber die aufs Papier zu bringen, war für die Kinder das Schwierigste, weil sie zur Hebamme kein Bild hatten.
Ja.
Das war für mich so berufspolitisch natürlich sehr interessant, wo ich gedacht habe, wow, da haben wir auch ein berufspolitisches Problem, weil unser Beruf ist zwar mittlerweile bekannt, also die wussten, dass so eine Geburt, so eine Hebamme auch dazugehören, aber sie wissen nicht, wie sieht denn diese Person aus und welches Accessoire zeigt, dass es eine Hebamme ist. Beim Arzt haben sie alle direkt Stethoskop um den Hals quasi gehabt oder Namensschild. Also sie wussten sehr schnell, oder die Spritze in der Hand, die Notfallspritze. Sie wussten also sehr schnell, wie sie ihn darstellen. Die Krankenschwester, die ja auch fast bei allen dabei war, war auch ganz klar, die kriegt eine Haube an mit rotem Kreuz. Sagt übrigens auch ganz viel über uns aus, egal. Mhm. Und bei der Hebamme haben sie so helfend im Raum rumgesucht. Nein, wie sieht denn so eine Hebamme aus? Wie male ich sie denn? Ich war in der zweiten Fokusgruppe, was so irgendwann sagte, dieses führende Mädchen dann, guckte mich an und sagte, ach, du bist ja Hebamme. Ach, die sieht aus so wie du, nur die Perlenohrringe, die kann ich jetzt nicht so genau malen. Also sie haben wirklich verzweifelt ein Bild für Hebamme gesucht. Und da müssen wir berufspolitisch dran arbeiten. Wir müssen ein Bild wieder kriegen. Deswegen gehören wir auf jeden Fall in den Sexualkundeunterricht in Schulen. Die müssen wissen, wer ist eine Hebamme und nicht nur, ja, die ist bei einer Geburt dabei.
Ja, es ist ja auch total schwierig. Also ich wäre ich jetzt als Kind in dieser Fokusgruppe, ich hätte die Hebamme zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm. Also das habe ich auch erst im Erwachsenenalter überhaupt erfahren, dass Hebammen wirklich die Leiterinnen der Geburt sind. Ne? Für mich hatte das sonst immer so einen Stellenwert wie von Kinderkrankenschwester oder so, die dann irgendwie Mutter und Baby ein bisschen betüdelt. So. Und mir war das gar nicht klar, dass, welche Rolle die Hebamme hat. Und jetzt selbst als Illustratorin fällt mir das auch immer noch schwer, jetzt eine Hebamme irgendwie darzustellen, sei es jetzt nun für ein Zeitschriftencover oder so. Also welche Symbole packt man da rein, damit erkennbar ist, dass es eine Hebamme ist? Ne? Also ich komme dann auch immer wieder ja auf dieses Hörrohr und vielleicht ist dann, wenn dann Tisch noch zu sehen ist, irgendwie so ein Partogramm oder so noch zu sehen. Aber sonst ist es wirklich tatsächlich unglaublich schwer, dafür eine reduzierte Darstellung zu finden, so, ne, die das wirklich auf den Punkt bringt und erkennen lässt, das ist jetzt die Hebamme. Das ist wirklich interessant. Also kommen dir selber schon Ideen, wie man eine Hebamme darstellen könnte oder was wir dazu brauchen, damit es wirklich den Kindern das genauso leicht fällt, einen Arzt zu zeichnen oder eine Pflegekraft?
Also ich hätte es zum Beispiel schön gefunden, wenn die Kinder einfach eine Frau dargestellt hätten mit übergroßen Händen vielleicht, weißt du, einfach so diese... Wäre schon mal eine Möglichkeit, aber ich habe natürlich dann anschließend auch rumgefragt, was könnte denn so sein? Natürlich ist Hörrohr so klassisch, aber auch da müssen wir einfach sagen, da bewegen wir uns auch von weg. Also klar gibt es das Hörrohr noch, aber das Dopton gibt es halt auch. Deswegen finde ich es nicht mehr ganz so günstig, Hörrohr zu nehmen. Das kennen auch kaum einfach Kinder. Mhm. Und bin dann durch eine ganz liebenswerte ältere Kollegin nochmal auf die Idee gestoßen, weil sie hat damals so Hebammenprodukte entwickelt für mit auf Messen zu geben und so. Und sie hat so ein tolles, einfach nur ein ganz normales Maßband, wo dann aber auch drauf steht, die Hebamme, mit der du deine wahre Größe findest. Mhm. Und dann dachte ich, sie hat ja, also vielleicht so ein Maßband nochmal, weil wir messen Symphysen-Fundus-Abstand bei der Schwangeren aus mit Maßband. Wir messen den Bauchumfang aus, wir vermessen nachher das Kind. Vielleicht wäre es nochmal an der Zeit, dieses Maßband nicht für die, die strickt und häkelt, sondern vielleicht das war jetzt nur mal so ein Impuls, den man hatte, dieses Maßband irgendwie aus der Tasche oder wo auch immer, um den Hals von mir aus, ist mir egal. Ja. Aber das vielleicht einfach als Icon so einer Hebamme denn dann zuzuteilen.
Ja, ja.
Also es ist wirklich schwierig, weil es einfach ein Handwerk ist. Ne? Aber es gibt auch, ich wüsste jetzt nicht, dass in älteren Zeiten irgendwie es dafür jetzt wie für den Zimmermann oder so ein Zeichen gab. Also mich da, also du wüsstest jetzt nicht, dass mir das mal über den Weg gelaufen ist. Aber ja, wir müssen definitiv daran arbeiten, denn es kann ja nicht sein, dass alle wissen, eine Hebamme ist dabei, aber keiner hat eine Ahnung, was ist eine Hebamme denn so genau und wie sieht sie denn aus?
Ja, absolut. Und erst dann können wir sie auch sichtbar machen in den Medien, ne? Und in dem Aufklärungsmaterial und so weiter. Ja, schwierige Frage. Also da müssen wir echt nochmal so eine Sammlung zusammenstellen, so mit Attributen, die eine Hebamme sichtbar machen, ja. Total. Daran anknüpfend, wie siehst du dich selbst als Hebamme? Also das ist jetzt vielleicht nochmal ähnlich die Frage, aber wie würdest du dich selbst darstellen, also nach deiner ganzen Erfahrung, die du hast?
Ich glaube, also erstmal nochmal eben zum Kind. Als Kind hätte ich auch nie gewusst, was eine Hebamme ist. Ich habe es letztendlich erst erfahren, als ich fertig war mit meiner Krankenschwesternausbildung. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, bis dahin gab es nämlich keine Hebamme, weiß ich, was das ist. Weil mein Professor da gesagt hat, Anja, willst du nicht Hebamme werden? Weil er gemerkt hat, ich habe totales Interesse an Gynäkologie. Und ich dann wirklich damals mit, was war ich denn da, 19, 20, ihn angucken musste und sagen musste, was ist denn eine Hebamme? Was macht denn eine Hebamme?
Das finde ich gut.
Ja, total peinlich. Ja, aber war einfach so, diese Beruf gab es, keine Ahnung, für mich gab es nur Krankenschwestern. Ja. Und dann, da habe ich dann erst ein Bild in meiner Ausbildung dann gekriegt, was denn so ist. Und ich würde mich jetzt definitiv auf den Boden platzieren, also immer unterhalb der Gebärenden.
Ja.
Weil da finde ich mich immer bei Hausbesuch, gestern wieder Hausbesuch gemacht und der Papa kam an und stellt mir einen Stuhl hin und ich habe gesagt, ich brauche keinen Stuhl, ich möchte am Boden bleiben, weil ich einfach immer gerne unterhalb der Gebärenden oder der Wöchnerin einfach sitze. Mhm. Ist einfach so in mir drin. Und ich glaube, ich hätte dann auch einfach auch als Kind jetzt diese übergroßen Hände gemalt, die irgendwo im Schoß ruhen oder so. Dieses in sich selber ruhen, Geduld haben und einfach nur wacher Blick. So würde ich eine Hebamme darstellen, aber da muss die Illustratorin schon sehr gut sein. Und mit meinen künstlerischen Effekten würde, glaube ich, keiner erkennen, dass das eine Hebamme ist. Die würden wahrscheinlich sagen, da sitzt eine gelangweilte Frau in der Ecke.
Ja, aber im Prinzip nein. Das ist ja, damit lieferst du uns ja quasi die Worte und die Bilder, damit wir das umsetzen können. Genau. Ja, nein, ich finde, das passt total super, ja. Also so sah meine Hebamme auch aus bei den Geburten. Oder zumindest bei der ersten Geburt meines Sohnes. Die saß da einfach und hat Kaffee getrunken. Und
genau, eine Kaffeetasse darf noch in der Ecke stehen. Also manche Kolleginnen und Kollegen trinken natürlich auch Tee, die dürfen das auch noch.
Oder aber Tee, ja. Vielleicht noch.
Man muss ja den Inhalt nicht zeichnen. Aber ja, das wäre jetzt für mich gerade so das, genau, vielleicht irgendwo gesagt, dieses Maßband dann, um da weil die Kinder brauchen so große Hände, also könnte ja auch eine Fehlzeichnung einfach sein. Aber ja, aber es war einfach spannend. Also diese Forschung war so super spannend und ich hätte sie so gerne, wenn Covid nicht gekommen wäre, noch weiter fortgeführt und würde am liebsten in jeder Pause auf einem anderen Schulhof stehen und einfach ihnen 5 Möglichkeiten von Geburtsorten zeigen und sie sollten, also sie hätten, oder die Kinder sollten die nach Wertigkeit mal dann aufreihen, also 1, 2, 3, 4, 5, um dann nochmal so eine kurze Schnittmenge zu kriegen. Und ich bin mir fast zu 100% sicher, dass als erstes Bild immer ein Kreißsaal stehen würde.
Ja.
Oder vielleicht sogar der OP-Raum. Ja. Und die Hausgeburt, so diese Höhle bei 5, weil jeder sagen würde, da können doch keine Kinder geboren werden. Und das würde ich eben gerne da draußen allen zeigen und damit auch dieses Problem deutlich machen, was wir, glaube ich, einfach haben.
Was können wir denn da noch tun? Oder können wir dich unterstützen noch? Oder können wir selber noch irgendwie als Eltern oder so von Schülern, können wir einfach in der Schule nachfragen, ob wir denen mal was über Geburt erzählen können? Oder ich überlege gerade selber, mein Sohn kommt nächstes Jahr auch in die 4. Klasse, da wird das wahrscheinlich auch Thema sein.
Genau, also im Lehrplan ist im 4. und 6. bis 7. Schuljahr irgendwann Sexualkunde. Und da müssen wir Eltern den Vorschlag machen und da dürfen wir uns auch nicht zieren, dass das nicht die Lehrerin macht. Ja. Also die Lehrerin hat einfach eine emotional zu enge Beziehung, um da auch über Orgasmus zu sprechen und über den Penis und über die Vulva und die Vagina. Also das muss, oder die Klitoris, muss man einfach ganz klar sagen. Da gehören für mich Fremdinstitute, Fremdexperten einfach hin. Und dazu gehört für mich natürlich ganz klar eine Hebamme.
Ja.
Das heißt, wenn man guten Kontakt zu einer Hebamme hat, einfach fragen, würdest du dann, wenn dieses Thema ansteht, und ich kann euch sagen, es steht meistens vor den Sommerferien an, wird von allen Lehrern immer schön nach hinten geschoben, weil keiner darauf Bock hat. Und dann fällt es eben hinten runter, wie bei 2 von meinen Kindern, die hatten nie Sexualkundeunterricht, weil einfach das immer das Thema war, was ja nicht so wichtig ist. Okay, wir haben viele Teenager-Schwangere, egal. Also, dass man da einfach, da schon einfach klar sagt, ich habe hier jemanden, der wird es machen. Ich hoffe dann, dass alle Kolleginnen den Mut haben, das zu tun. Wir können nichts falsch machen. Im Gegenteil, wir können einfach nur Bilder verändern. Mhm. Man braucht auch nicht viel, um Sexualkundeunterricht oder nur das Thema Geburt und Familienwerden zu machen.
Ja.
Da haben wir alle unsere Fachexpertise. Und klar, also ein natürlich bezahlt. Also das ist auch immer manchmal, wo die Schulen dann bei Hebammen sagen, naja, sie machen das ja quasi ehrenamtlich. Nein, das ist Fachexpertise und dafür gehört die Kollegin auch entlohnt.
Ja.
Definitiv, sonst muss man eben als Eltern mal einmal nochmal 3 Euro einsammeln pro Kind. Wenn einem es wichtig ist, dass die Kinder in diesem Themengebiet von Fachfrauen und Männern unterrichtet werden.
Ja.
Weil wir haben ja ein bisschen die Lehrerliteratur auch in den Blick genommen, was da zur Verfügung steht. Und das ist einfach grauselig. Also da ist auch die Frauenrückenlage, der Arzt oder die Hebamme ist in der aktiven Form, die das Kind aus der Frau rauszieht. Die Frau wird immer schweißgebadet, schmerzverzerrt dargestellt oder ohne Kopf. Ne? Ich meine, dieses Thema kennen wir ja schon. Da gibt es einfach wenig gutes Material. Ja, und da liegt es immer an der Lehrperson, wie aktiv ist sie in dem Thema, ne? Und auch welche eigene Erfahrung hat sie. Also wenn sie selber Notkaiserschnitt vielleicht hatte und da sehr geprägt ist, findet sie vielleicht die Vorstellung der Geburt nur in der Klinik auch völlig okay. Aber wir haben halt die Alternativen und die Informed Choice, wie es so schön heißt. Die Kinder sollten über alles aufgeklärt werden.
Ja, Das ist wirklich auch oft jetzt Thema gewesen, so die Thema Schulbücher und wie da Sexualkunde und auch die weibliche Anatomie allein schon behandelt wird und so, ne? Also wie rückständig wir da noch tatsächlich sind.
Genau, wir müssen unser Recht da fordern, auch als Mütter. Ich meine, das ist unsere nächste Generation. Und ja. ich mache es ja nicht jetzt für mich, die ganze Sache, weil ich habe geboren und ich konnte Gott sei Dank gut gebären. Ich mache das jetzt für meine Kinder, für meine Enkel, Urenkel, dass die auch noch eine Hebamme kennenlernen und dass sie auch noch alle Möglichkeiten haben, um selbst zu entscheiden, wo möchte ich denn mein Kind zur Welt bringen.
Ja.
Und das muss einfach... Oder das ist ja der Auftrag einer jeden Mama, für das Beste für ihr Kind. Und dazu gehört einfach auch ein guter, fundierter Sexualkundeunterricht mit dem Thema Geburtshilfe einfach drinnen. Und auch dem Familienwerden. Das wird dann häufig, manchmal nach der Geburt ist dann Ende. Aber dass dann diese Schwierigkeiten ja vielleicht nach der Geburt, gerade in der Paarbeziehung nochmal auftreten, dass so ein Kind super anstrengend am Ende ist, das dürfen ruhig Kinder im vierten Schuljahr schon erfahren, weil dann das überlegen sich vielleicht, beim ersten Sex dann doch ein Kondom zu benutzen.
Ja, absolut. Also das heißt dann, wenn wir Kinder in dem Alter haben, wobei die Sexualkunde ansteht, einfach mal die Lehrer anschreiben und Vorschläge machen für Hebammen, die vielleicht über dieses Thema reden können und wirklich proaktiv sein, damit unsere Kinder wirklich
eine gute Aufklärung bekommen. Wir müssen in der Schulbildung proaktiv sein. Also sind wir ehrlich, in unserem Schulsystem, wir müssen proaktiv sein. Und da muss auch die Lehrer dann das einfach proaktiv annehmen. Also sie müssen einfach damit gut umgehen können. Das ist keine Kritik, sondern das ist einfach letztendlich eine Entlastung auf dieser emotionalen Beziehung zu den Kindern.
Absolut, genau. Ja, die Lehrer profitieren dann ja auch davon. Sie haben wieder den Kopf frei für ihre eigentliche Lehrtätigkeit und können das wirklich einem Profi übergeben. Mhm.
Und wir Eltern müssen aufhören, so naiv zu sein. Also das habe ich ja jetzt wieder miterlebt an den Elternabenden. Ach, mein Kind hat natürlich noch kein Porno gesehen und ach, das weiß doch noch gar nicht, was ein Penis ist und so. Leute, die sind auf TikTok unterwegs, die sind auf YouTube, ohne dass wir ständig daneben stehen unterwegs. Und wenn man auch da die Studien der BZGA guckt, jeder Elfjährige hat schon Pornos geguckt. Also Mütter und Eltern und Väter und Partner und Partnerin, werdet wach. Ja. Die sind sexualisiert, werden die groß. Und da müssen wir... da dürfen wir zu stehen, es ist so.
Absolut.
Weil ich habe mich natürlich angeboten, in der Schule meines Kindes das zu übernehmen. Das wurde dann abgewiegelt, weil ich vielleicht sonst mit einem Filzpenis und einer Filzvulva und so ankomme.
Okay.
Wenn ich das damit zeige und es ist halt auch Filz, also allein diese Schublade aufdenken.
Ja.
Ja, es hat Gott sei Dank die Pro Familia gemacht jetzt, die sind ja da auch immer sehr offen, aber. Wie gesagt, ich hatte die gefragt, wie ist mit dem Thema Geburt in dem Elternabend und sie haben ganz klar gesagt, haben sie keine Zeit für, machen sie nicht. Und damit fällt einfach ein richtig großes Stück hinten runter.
Ja, Wahnsinn. Also die ganze Sexualunterricht läuft doch ja eigentlich auf die Geburt hinaus, auf die Familiengründung und so weiter. Warum man diesen wichtigen Aspekt da einfach ausklammert, das verstehe ich sowieso nicht so ganz.
Na, weil der Fokus nur auf sexuellen Missbrauch liegt.
Ach so,
also Nein sagen, vor Fremden sich schützen. Dieser Fokus ist ja auch gut, aber er hat die gleiche Wertigkeit wie über eine physiologische Geburt aufgeklärt zu werden.
Ja, total. Ja.
Also ich finde die Wertigkeit völlig in Ordnung, aber man darf deswegen nicht eine andere Wertigkeit einfach vergessen und hinten runterfallen lassen.
Total, ja. Ja, spannend. Ist dann vielleicht die Entwicklung, die wir gerade haben, dass wir jetzt auch immer mehr Hausgeburtsvideos oder so auf YouTube oder sehen, vielleicht eigentlich auch ganz positiv für unsere Kinder, wenn sie darauf stoßen? Oder müsste das doch auch eher begleitet sein durch irgendwen?
Naja, wann stoßen sie da drauf, ne? Wenn die, wie heißen die, Katja Kasavitsch oder so eingeben? Das ist immer so bei den Jungs in dem Alter, wenn die da so gerade Flügel werden, ein Name, den ich dann immer mal wieder im Zugverlauf gefunden habe. Bei den Großen.
Da muss ich auch mal drauf achten.
Ja, ich dann denke so, ja, also ich auch jetzt noch, wenn ich Frauen habe, die andere Ideen im Kopf brauchen, dann muss ich ihnen sagen, ihr müsst gezielt danach suchen. Mhm. Ihr müsst gezielt Homebirth eingeben, also auch noch englischsprachig, weil wir einfach Deutsch doch noch viel zu wenig haben. Und der Algorithmus von YouTube ist nicht auf Homebirth zu kommen, sondern auf Klinik am Südring, wo ich ja, wie gesagt, mitspiele und auf allen anderen. Also wenn man Geburt antippt, dann kommt das erstmal nicht, nämlich die guten Geburtsbilder. Die sind noch die muss man suchen.
Ja. Und bei Klinik am Südring jetzt, versuchst du da selber ein bisschen Einfluss zu nehmen, auch auf die Szenen?
Das war eine Riesenüberlegung, spiele ich bei diesem Format mit, also gebe ich meinen Namen dafür her, gebe ich ganz ehrlich zu. Also ich habe da sehr mit mir gehadert, weil es ja einfach doch ein Format ist mit wenig fachlichem Handeln. Also diese Handlungen sind ja aus den Fingern gezogen, von Redakteuren zusammengeschrieben.
Ja.
Und ich habe mich dann genau deshalb dazu entschieden, weil ich gesagt habe, das, was ich bis dahin gesehen habe, war einfach Rückenlage, Geburten, 100 Untersuchungen. Der Arzt war da und hat schlimme Handgriffe noch angewendet.
Oh, ja.
Und es endet immer im Not-OP und Drama. Und dann dachte ich, komm, jetzt probierst du mal. Und dann bin ich an dieses Set gekommen und habe gedacht, was ist das denn? Hier ist ja alles. Die haben einen Gebärhocker, die haben ein Seil, die haben einen Ball. Warum haben alle Kolleginnen, die vorher doch mitgespielt haben, nicht die Möglichkeit genutzt, das auch zu zeigen?
Ach, witzig.
Und dann fing ich an und habe gesagt, okay, gut, wir können gern dieses CTG in der Szene drin lassen, aber die Frau sitzt dann auf dem Gebärhocker oder sie sitzt auf, oder sie ist im Vierfüßlerstand. Da haben natürlich erstmal alle, also gerade die Filme, der Redakteur dann vor Ort ist, der Realizer, wie es so schön heißt, die gucken dann erstmal blöd, weil man muss dann auch gucken, sieht man diesen falschen Bauch und wie machen wir das alles? Geguckt, aber sie haben alles mitgemacht, weil sie gesagt haben, Anja, du bist die Fachfrau, wenn du jetzt sagst, wir machen das so, dann machen wir das so.
Ja.
Und so habe ich dann auch Szenen mit umgeschrieben, weil wenn die Szene heißt, eine Frau kommt mit beginnender Geburt, die eine Hausgeburt möchte, von außen hat ein Herpes und deswegen wird Kind später verlegt, die lege ich nicht in Rückenlage. Das heißt, die kommt als Hausgeburt-Geschichte, das heißt, die Frau wird ihr Kind auf dem Hocker kriegen. Dann haben die das auch alles möglich gemacht. Natürlich ist das Drama weiter so geblieben.
Klar.
Aber so einzelne Sequenzen kann man dann, da hat man totalen Einfluss drauf. Also auch wenn ich sage, wir würden jetzt in diesem Fall nie untersuchen, dann wird diese Szene einfach gestrichen.
Ja.
Und deswegen konnte ich mich dann damit gut, ich konnte damit beruhigt schlafen, weil ich wusste, ich versuche auch in dieser Bubble eine riesen Ausstrahlung. Wenn ich habe Zuschauer ohne Ende, Zuschauerquote. Ja. Auch da kann ich versuchen, mit so kurzen Sequenzen neue Ideen zu pflanzen.
Ja.
Und deswegen nutze ich das eigentlich sehr gerne. Und natürlich macht es auch noch Spaß. Also es ist ein tolles Team da immer vor Ort. Und genau. Also reich wird man damit nicht. Natürlich kriegt man ein bisschen was bezahlt, aber das geht meistens mit Spritkosten dann schon wieder drauf. Und für mich eben so zur Beruhigung, auch ich kann da neue Akzente setzen.
Ja. Ach, das finde ich großartig. Das finde ich auch gerade so wichtig, dass wir da so eine Offenheit behalten, auch in Bereiche zu gehen, die wir vielleicht erstmal ablehnen oder so. Du könntest ja auch sagen, so, nee, das ist jetzt irgendwie überhaupt nicht meins und ich halte mich da raus und dann würden weiter diese blöden Szenen gezeigt werden. Ne? Und nur durch dein Einwirken konntest du da eine Veränderung bewirken. Das finde ich klasse. Ja. Wie ist denn das jetzt bei deiner Tochter gewesen, die dir jetzt eine Enkelin geschenkt hat? konntest du oder war ihre Geburt so, wie du dir das immer gewünscht hast für deine eigenen Kinder?
Nee, leider nicht.
Leider nicht, okay.
Muss ich ganz klar so sagen. Also, sie ist ja erst 17 und man muss sagen, sie war bis 7 Zentimeter zu Hause. Und hat bis 7 Zentimetern in der Wehenpause immer noch mit ihren Geschwistern Wer bin ich gespielt.
Ach, cool.
Also großartig entspannt, großartig sich eingelassen auf die Situation. Sie hat sich ihren Geburtspool gewünscht, den haben wir ihr eben aufgestellt. Sie hat ein Seil gehabt zum Festhalten. Also sie hat schon sich ihre Geburt gestaltet. Und dann ist es aber letztendlich dann mit Klinikverlegung irgendwann und einem sekundären Kaiserschnitt geendet, weil der Kopf sich der Kleinen nicht gut eingestellt hat. Aber auch da muss man einfach sagen, sie war einfach großartig, weil es gab Situationen, wo ich weiß, da hätte man ausflippen können. Also wir haben sehr lange auf eine PDA warten müssen. Bei der OP ist ihr der Kreislauf völlig in den Keller. Also da ist selbst mir das Herz in die Hose gerutscht, weil ich gedacht habe, naja, so 48 Pulsschlag, vielleicht ein bisschen könnte man jetzt mal was meiner Tochter geben. Dann kriegt man normalerweise als Mama, die da liegt, dann auch Beklemmung, weil man eben merkt, oh, mein Herz wird hier gerade so ein bisschen aufzumachen.
Ja, ja.
Ganz ruhig geblieben, ganz toll. Wahnsinn für 17, muss ich einfach sagen. Riesenrespekt habe ich vor meinem Kind, aber natürlich hätte ich ihr einfach ein anderes Ende gewünscht. Also ich bin mir auch sicher, sie hätte es super hinbekommen, aber Katie hatte für sich einfach einen anderen Weg geplant.
Ja.
Deswegen ist auch da einfach wichtig, dass Katie jetzt da nicht das Riesenchaos vermittelt bekommt, sondern dass einfach ihre Mama das wunderbar stark zu Hause gemacht hat und dann wir in den OP mussten, weil sie einfach durch den Bauch geboren werden wollte. Ja.
Und du warst aber immer an ihrer Seite, ne? Also wahrscheinlich ist das auch schon mal so ein riesiger Anker.
Ja, auch das ist ja nicht selbstverständlich gewesen. Ja. Also da muss ich sagen, unsere Mutter-Tochter-Beziehung hat durch unser Leben zeitweise auch sehr gelitten. Mhm. Und das war dann ein riesen Vertrauensbonus, den sie mir gegeben hat, als sie gesagt hat, Mama, ich will dabei sein. Also du sollst bitte dabei sein und nur du. Und ich kann mir auch keinen anderen vorstellen.
Ja.
Und als dann diese Verlegung anstand, weil ich hatte dann einfach zu Hause für einen Moment keine Herztöne mehr. Ich meine, dann geht einem als Oma und als Hebamme der Arsch auf Grundeis, muss man einfach so sagen. Da hat sie mich dann auch ganz ruhig angeguckt, hat gesagt, ist ja gut, dass du es feststellst und ist ja gut, dass du mich jetzt verlegst. Also ganz weise, ne?
Toll. Mit 17, ja.
Ganz weise.
Wahnsinn.
Da dachte ich, ja, nee, es war toll, es war auch nicht so schwierig. Ich glaube, ich habe mir mehr Kopf um die Begleitung gemacht als mein Kind.
Ja.
Aber nee, es war dann gar nicht, weil man kann dann schon auch Hebamme beim eigenen Kind sehr, sehr gut sein.
Ja.
Ja, und jetzt ist Katie da und sie macht es wie eine Alte, stillt wie irre und diesen Schlafmangel und ich meine, teilweise ist sie eigentlich alleinerziehend, muss man so sagen, weil der Freund einfach nicht präsent ist durch Arbeit und woanders wohnen. Mhm. Klar bin ich immer in der Hinterhand da, aber ich muss auch arbeiten, dann bin ich mal 9 Stunden nicht da oder bin an der Uni und das wuppt sie. Mhm. Also wirklich, wirklich, wirklich toll.
Toll, ja. Ach, das finde ich auch, schafft so ein schönes Bild auch von jungen Müttern, ne? Also wir kriegen sonst immer dieses Bild präsentiert von den überforderten jungen Müttern, die irgendwie, ja, ihr Kind vernachlässigen, keine Ahnung. Und da finde ich es auch wichtig zu zeigen, dass es auch doch geht, egal.
Genau, wir müssen auch Alter da einfach, dass das in sie reinpflanzen, ne? Also auch da ist ja, glaube ich, einfach der Stimulus aus der eigenen Kindheit dann da, wie umsorgt wird man und wie viel Unterstützung kriegt man dann. Und sie weiß einfach genau, ich habe mein Handy jede Nacht an, wir wohnen zwar im selben Haus, aber wenn sie jetzt auch keine Kraft mehr hätte aufzustehen, klingelt sie und dann komme ich natürlich auch mitten in der Nacht angelaufen. Und sie hat es noch nie genutzt. Also mal abends so, okay, jetzt ich gehe mal schlafen, kannst du noch, bis du schlafen gehst, die halten oder nehmen oder so, ja. Aber sonst hat sie wirklich, also sie zieht das super gut durch und sie macht es einfach. Und ja, auch junge Mütter müssen nicht überfordert sein und man braucht kein Jugendamt einzuschalten und. Man muss ihnen einfach Unterstützung jeglicher Art, jeglicher Form zu jedem Zeitpunkt anbieten.
Ja.
Und dann können die das echt super.
Ja, toll. Okay, wir haben ja jetzt die Frage, die wir hier eigentlich jedem Gästen stellen, gar nicht gestellt.
Okay.
Fällt mir gerade ein. Warte. Nämlich, und das können wir jetzt als Abschluss, glaube ich, ganz gut nutzen. Was siehst du vor deinem inneren Auge, wenn du an Geburt denkst?
Okay, was sehe ich vor meinem inneren Auge, wenn ich an Geburt denke? Oh Gott, da muss ich jetzt in wie viele Sätze packen?
Du, das kannst du ausschmücken, wie du magst.
Ah, okay. Ja. Super, super. Dann sehe ich mal ganz viel. Also ich sehe, Stimmung ist schwer zu beschreiben, aber ihr wisst, diese Geburtsstimmung, dieses Besondere, dieses Endorphine, dieses Oxytocin, dieses alles in dieser Luft, diese ich fühle mich wohl, diese Dunkelheit ist mir da schon immer so wichtig, dieses Höhle ein bisschen, Kerzenlicht auf jeden Fall. Man spürt die Kraft, die gerade anwesend ist, dieses werdende Leben, was ankommt. Also diese Seele ist schon präsent im Raum. Und man hat als Frau, finde ich, die Ahnen dann auch immer im Raum. Ist sehr spirituell, ich weiß, aber
ich mag das.
Dann sitzt eben irgendwo in der Ecke, jetzt stelle ich mich halt vor, meistens an den Heizkörper gelehnt, weil es ist schön warm für den Rücken. Dann die in sich ruhende Hebamme, die einfach nur staunend guckt und guckt diesem Paar, ob Frau, Mann, ist mir jetzt gerade auch völlig egal, aber der Gebärenden mit dem Partner, Partnerin der Seite einfach zu, wie sie als Team agieren, freut sich über die kalte Hundeschnauze, die ab und zu mal vorbeikommt und einen ableckt, über die schlafende Katze, die immer mal wieder die Ohren spitzt und guckt, was ist denn los, über Babyphone, was immer mal wieder im Nachbarzimmer zeigt, hier Geschwisterkind wird wach, aber nee, schläft doch weiter, über die Oma, die in der Küche wirkelt, weil sie heißes Wasser für den Pool macht oder schon den Geburtstagskuchen backt, wie auch immer. über den Opa, der wahrscheinlich 3 Räume weiter einfach sitzt und mehr zittert als alle, weil er eben ja da mit dabei ist, genau. Über den Müllmann, der dann morgens vorbeifährt und gar nicht weiß, was eigentlich gerade in diesen 4 Räumen da passiert. Also so ist für mich Geburt, was ganz, ganz Heiliges. Und das kann auch in der Klinik sein. Wir haben jetzt nicht so viele Räume und so viele Backofen für die Omis zum Backen und so, aber das könnten wir auch da stattfinden lassen.
Ja.
Das weiß ich, es muss nicht immer zu Hause sein.
Genau, ja. Allein von der Stimmung her, ja, wunderschön. Genau so einen Abschluss habe ich erwartet und so ein Bild habe ich erwartet von dir. Und ja, ich danke dir recht herzlich für diese tolle Stunde mit dir und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und deine Ideen vor allen Dingen. Die wollen wir jetzt schön pflanzen in die Köpfe unserer in die Köpfe unserer Gesellschaft. Und genau, und wenn ihr da draußen selbst etwas tun wollt für ein besseres Geburtsbild, vielleicht auch mit euren eigenen Werken als Illustrator, Fotograf, Filmemacher, Autor oder Verlegerin, dann schreibt uns, mischt euch ein, folgt uns auf Instagram, abonniert unseren Newsletter und unseren Podcast, denn wie wir immer so schön sagen, jetzt ist genau die richtige Zeit, um zusammenzuarbeiten und mutig zu sein und gemeinsam ein positives Geburtsbild zu erschaffen. Also, danke dir, liebe Anja.
Vielen, vielen Dank für eure Arbeit, Martina und Elisa. Also, ihr habt ja ihr bringt den Stein weiter ins Rollen.
Ja, das hoffen wir. Gut, dann dir noch alles Gute, dir und deiner Familie und noch ganz viel schöne Momente bei den Geburten. Und bis bald vielleicht mal wieder.
Tschüss.